wenn du in der Sendung auf einmal gefragt wirst, du sollst jetzt auf die und die Frage eine Antwort geben und du merkst genau, du wirst nur akzeptiert, wenn du seine Antwort gibst. Und zwar entweder im Positiven oder im Negativen, damit er sein Spiel weiterspielen kann. Dann merke ich, ich bin raus.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Milch und Kultur. Zu Gast ist heute der ehemalige Ministerpräsident Thüringens und kommende Bundestagsvizepräsident Bodo Ramelow. Herzlich willkommen.
Hallo.
Schön, dass Sie da sind. Es geht los in diesem Podcast immer mit einem Spiel, das heißt kurze Frage, kurze Antwort. Da müssen Sie Sätze beenden bzw. Fragen kurz beantworten. Das letzte Mal im Bundestag war ich, als
der Bundestag zusammengetreten ist.
Das nächste Mal im Bundestag werde ich sein,
wenn er neu zusammentritt und den Bundeskanzler wählen wird.
Das mache ich zurzeit, wenn ich nicht bei Milch und Kultur im Podcast bin.
Tatsächlich ganz viele Termine in Thüringen und viele Gespräche mit Themen, die für Thüringen relevant sind. Also heute zum Beispiel mit Vertretern eines großen Unternehmens, eines großen Bergbauunternehmens, die immerhin 3.500 Bergleute unter Tage in Thüringen und in Hessen haben. Dann war ich bei einer Postverteilstelle und habe mit den Betriebsräten geredet. Und die Woche werde ich noch einmal eine Postausträgerin begleiten und mich mit den Arbeitsbedingungen, wie die Pakete zu uns kommen oder wie die Päckchen zu uns kommen und wie die Arbeitsbedingungen dort sind und wie sie bei dem DHL geregelt sind durch Tarifverträge und zum Beispiel bei Amazon bis heute durch keinen Tarifvertrag geregelt sind.
Als Bundestagsvizepräsident muss ich
diplomatisch sein, solange ich die Sitzung leite. Und freundlich, höflich, aber auch klar. Und insoweit, ja, wird es eine neue Herausforderung für mich.
Als Bundestagsvizepräsident nehme ich mir vor,
zurückhaltend zu sein, wenn es eine Ausfälligkeit gibt und sie möglichst mit einer höflichen Rüge zu begleiten.
Als Bundestagsvizepräsident darf ich nicht
rumpoltern, solange ich die Sitzung leite. Aber wenn ich als Person unterwegs bin, kann ich auch die eine oder andere Bemerkung auch mal anders formulieren. Aber sobald ich auf dem Platz mich hingesetzt habe und die Sitzung leite, geht ein gewisses Maß an Diplomatie los.
Differenzen sind
dazu da, um sie zu auszumessen und aus dem Ausmessen heraus auch Lösungen zu suchen oder Veränderungen zu suchen oder Gemeinsames zu suchen oder auch Trennendes festzustellen.
Der Satz Moshpit statt Monopole.
Was für ein Ding?
Moshpit statt Monopole.
Aber was ist ein Moshpit?
Es bezieht sich jetzt darauf, dass Sie ein T-Shirt getragen haben. Während des Wahlkampfs, da stand das drauf. Ein Moshpit ist, wenn zum Beispiel auf einem Metal-Konzert oder auf einem Rock-Konzert viele Leute
zusammen jetzt erwischen tanzen. Sie mich ja wirklich auf einem genau. Völlig falschen Fuß, weil manches, was ich im Wahlkampf gemacht habe mit meiner Agentur, war nicht unbedingt meine Welt. Und ich glaube, das hat man mir auch manchmal angesehen. Und deswegen sagte mir jetzt Moshpit, und ich bin jetzt erschüttert, dass so viele Fans merken, dass das wirklich für mich eine fremde Welt war, weil ich tatsächlich die Mettler persönlich kenne. Der eine, der mit mir den Dreh gemacht hat, ist selber im Ministerium als Jurist tätig und den kenne ich aus einem ganz anderen Zusammenhang. Und insoweit war seine Mettlerwelt für mich was Neues und es hat mir echt Freude gemacht.
Und von ihm kam der Satz als Idee.
Ja, das ist, jetzt gebe ich gerne zu, also es gibt ja auch im Wahlkampf diese Situation, wo ich in der Bundestagskugel rumfliege, das ist bei uns auf dem heimischen Küchentisch gedreht worden. Also wenn mir da jemand gesagt hätte, was das werden wird, hätte ich das nie für möglich gehalten. Insoweit habe ich im Wahlkampf bei den digitalen Dingen wirklich dazugelernt. Das ist eine neue Welt für mich in dieser Form.
Ja, vielleicht schließe ich mal ganz kurz eine Hörerfrage an, weil eine Hörerfrage war, die Umstellung des Wahlkampfs auf TikTok war für Sie
eine große Herausforderung. Ich wollte da nicht hin. Also das gebe ich gerne zu. Wenn Heidi Reichenegg nicht ein halbes Jahr früher mich nicht genötigt hätte, sie bestreitet das ja immer, aber sie hat mich echt genötigt. Das war eine Situation, da war sie schon bei TikTok unterwegs und als Einzelperson hatte sie ja zu dem Zeitpunkt schon Millionen Viewer. Das war mir noch gar nicht klar. Aber wenn man sich intellektuell denn damit beschäftigt, dass das, was wir von rechts außen in dieser Gesellschaft bekommen, auf TikTok ganz massiv verbreitet wurde, dann ist das die Schwäche auch der Demokraten, selbst nicht das mit Instrument nicht zu nutzen. Und deswegen war es für mich dann eine Herausforderung, geskriptete Szenen spielen zu sollen, deren Sinn ich am Anfang nicht mal verstanden habe.
Aber Sie sind schon wärmer geworden mit TikTok.
Ja, absolut. Ich habe ja gelernt. Und
wie hoch ist die Temperatur?
Na, sagen wir mal so, der Punkt ist, mit den jungen Leuten zusammenzuarbeiten und wir halten gemeinsam ein Grundprinzip durch. Es darf lustig sein, aber es darf nicht lächerlich werden. Und diese Trennlinie, das ist das, was mir wichtig ist, weil ich mit Lächerlichkeit keine Lust habe, irgendwelche Klicks und Views zu ziehen. Auch nicht mit Beleidigungen oder Herabwürdigungen. Und ich erlebe gerade auf der Meta-World die unangenehme Seite, seitdem die Meta-World sozusagen alle Grenzen rausgebaut hat. Als früher es so war, dass deine Follower deine Texte gesehen haben. Da konntest du interagieren. Da gab es auch mal kritische Rückmeldungen und Ähnlichem. Jetzt ist es so, dass offenkundig der Algorithmus entscheidet, was am meisten Views bringt. Und das schwemmt mich permanent in Kanäle, die offenkundig so weit rechts sind, wenn ich dann die ganzen Kotz-Smilies sehe, wird mir immer ganz schwindlig, wie viel Energie diese Leute darauf anwenden, mich herabwürdigen zu wollen oder beleidigen zu wollen. Und dann merke ich, die digitale Welt hat eben auch eine andere Seite. Jetzt bin ich stabil genug, um das auszuhalten. Für mich gilt löschen, blocken, löschen, blocken, löschen, blocken. Aber ich kenne junge Leute, die dabei in die Knie gehen, weil sie es nicht anordnen können.
Okay. Ich musste inzwischen der BVG und Verdi schlichten, weil?
Die Verdianer mich gebeten haben, weil ich etwas Vergleichbares vorher schon zweimal mit den Lokführern gemacht habe. Da war es die Gewerkschaft der Lokführer von Klaus Wieselski. Und die Verdianer haben mich letztes Jahr Ostern gebeten, den Lufthansa-Streik in Frankfurt zu schlichten, das Bodenpersonal. Und jetzt kam kurz vor Ostern die Nachfrage von Verdi Berlin, ob ich mir vorstellen könnte, den BVG-Streik und die Tarifauseinandersetzung zu schlichten. Und ehrlicherweise, das war für mich eine positive Herausforderung. Die ist sehr anstrengend. Also Schlichten ist kein Spaziergang. Man muss sich sehr konzentrieren und sich auf die Gesprächspartner einlassen. Es ist ja ein geschlossener Raum. Er wird in der Regel auch abgeschottet durch einen falschen Namen. Wir hießen diesmal irgendwie Oceans AG. Ich musste so lachen, weil wir waren genau 11 Personen phasenweise und da habe ich gesagt, die Oceans 11 sind ja, okay, unterwegs.
Das Schönste an Thüringen ist?
Die Vielfalt und tatsächlich auch die kulturelle Reichtum. Tatsächlich entdecke ich ständig wieder neue kraftvolle Dinge. Und manchmal ärgere ich mich über die Selbstwahrnehmung, die man in Thüringen hat. Ich höre so oft, bei uns im Dorf ist nichts los oder in den Dörfern ist nichts los. Und selber bin ich dann auf einmal in Dörfern unterwegs, wo ein Dorftheater stattfindet oder wo ein Festspiel stattfindet, Stelzenfestspiele Bayreuth. Das finde ich so anmaßend, dass man das Ding Bayreuth genannt hat und mit dem Wort Bayreuth spielt. Aber in Wirklichkeit ist der sächsische Dorf heißt Reuth. Und das Dorf Stelzen liegt eben bei Reuth. Und alleine darüber so eine Landmaschinenoper zu inszenieren und eine Kulturscheune zu haben, das sind Thüringer Besonderheiten. Die machen mich immer total fröhlich und ehrlicherweise auch stolz auf das, was die Menschen hier permanent auch leisten.
Das Nervigste an Thüringen ist?
Diese Selbstwahrnehmung, dass alles Mist ist.
Selbst haben Sie ja mal gesagt, Thüringen ist auch ein schwieriges Land.
Schwierig Warum? Ist ein Land dann, wenn zwischen der Selbstwahrnehmung und der Realität eine Differenz ist, die man eigentlich zugunsten der eigenen Wahrnehmung auflösen könnte. Das finde ich nervig. Also das Nervige bezog sich nicht darauf, dass ich mich unangenehm von Thüringen belästigt fühlen würde. Dann würde ich wahrscheinlich gehen. Ganz im Gegenteil, ich fühle mich genervt, dass man nicht spürt, dass wir 100 Weltmarktführer haben, dass wir kleine und mittelständische Betriebe haben, die auch auf den Dörfern sind, dass ein Teil dieser Firmen völlig unbekannt sind. Aber in den Märkten, in den Spezialbereichen, wo die unterwegs sind, weiß jeder, wo diese Firma ist. Mein Beispiel ist immer die Fußleistenfabrik aus Heberndorf. Die Heberndorfer Leistenfabrik, die kennt kein Mensch. Aber jeder kennt die Produkte, weil sie in den großen Märkten wie Obi oder Ikea, um jetzt keine Schleichwerbung zu machen, aber alle, die solche Fußleisten verkaufen, wenn man seinen Wohnraum einen neuen Fußboden reinlegt oder einen Teppichboden reinlegt oder ähnliches, dann kauft man auf einmal Hochleistungsprodukte von dieser Firma, die sind aber meistens unter dem Namen dieser großen Märkte. Deswegen kennt die Firma selber niemand. Und wenn ich dort bin, dann stelle ich fest, und ich bin mehrfach dort gewesen, habe die Eigentümer kennen und schätzen gelernt, das ist Hightech pur. Hochleistungs-Hightech. Mhm. Eine der größten Druckanlagen, die ich gesehen habe, eine Spezialanlage, die in der Lage ist, weiß ich, 30.000 Designs gleichzeitig produzieren zu können.
Wir müssen jetzt noch ein paar Stichworte ein bisschen kürzer machen oder die Fragen kürzer und dann wird es wieder ausführlicher. Mit Merz nach Sylt fliegen in seinem Privatjet oder mit Jens Spahn aufs Oktoberfest gehen?
Weder noch. Also ich finde, dass Merz mit der Eisenbahn nach Sylt fahren könnte und die Eisenbahnverbindung nach Sylt ist gut. Und das Oktoberfest ist nicht meine Welt. Und deswegen, ich habe mit Jens Spahn dienstlich zu tun gehabt und ich habe kurz vor meiner Wahl als Bundestagsvizepräsident mit Friedrich Merz ein Gespräch gehabt. Ich habe Friedrich Merz auch hier in Erfurt getroffen, als der Katholikentag letztes Jahr war. Ich komme mit diesen Menschen gut klar. Ich kann mit ihnen reden, auch wenn ich ihre Welt nicht teile.
Mein Lieblingsautor ist?
Das kann ich so gar nicht
beantworten. Oder ein Autor, der mich geprägt hat vielleicht, oder eine Autorin.
Na, sagen wir mal, Sjöwall Wallö ist in meiner frühen Jugend die Krimi-Autoren aus Schweden gewesen. Und als ich so 17, 18, 19 wurde und in die Welt von Sjöwall Wallö eingetaucht bin, das fand ich schon atemberaubend. Und wenn ich mir dann unter dem Aspekt die nordischen Krimi-Autoren angucke, meine letzte Faszination war Stieg Larsson, die Trilogie und immer in meinem Hinterkopf das Gefühl, was ist eigentlich, wenn der gar nicht eine Romangeschichte beschreibt, sondern da viel Realität mit abgebildet ist. Und manchmal fallen mir dann auch Parallelen auf. Und ich finde, Stieg Larsson hat das in einer derart atemberaubenden Form geschrieben. Aber Soma Morgenstern, ein völlig, leider völlig vergessener Autor, der ist geboren in der heutigen Ukraine und der beschreibt in drei Bänden, in einer Trilogie, eine jüdische Familie, die Rückkehr in das Dorf Dobropolje. Und ich habe mit Genuss seine Sprache gelesen. Das ist ähnlich wie Paul Celan, eine ähnliche Region, ein ähnlicher Blick und eine für uns völlig untergegangene Welt. Ich finde das zu Unrecht, Soma Morgenstern in Deutschland in die Vergessenheit geraten ist.
Das letzte Mal im Theater war ich?
Jetzt gerade.
Was haben Sie gesehen?
Dorftheater Zoppotten. Also
was gab es da?
Da gab es einen Schwank. Die machen alle zwei Jahre, das ganze Dorf macht mit. Und ich war total begeistert. Das ist gerade mal vier Wochen her.
Das letzte Musikstück, das ich gehört habe, war?
Abdullah Ibrahim, ein von mir sehr verehrter Jazzpianist. Ich finde, der Virtuose auf seinem Flügel. Und der ist jetzt 90. Ich wusste gar nicht, dass er überhaupt noch auftritt. Und mein Cousin aus Speyer schickt mir eine E-Mail und sagt, du hast das Glück des Lebens. Bei dir in Weimar tritt Abdullah Ibrahim auf. Und da habe ich sofort Karten geordert und war vor wenigen Tagen bei Abdullah Ibrahim. Ein wunderschönes Konzert. Eine Stunde hat er am Stück gespielt. Also er hat uns in eine Klangwelt mitgenommen, die ist abenteuerlich schön.
Wir müssen kurz über Milch reden. Milch ist für Sie?
Ein Lebenselixier. Auf allen grünen Wochen war eine der Pflichtgeschichten, nicht für mich, sondern für den Bauernverband, dass die Milchkönigin da ist. Und mein Petitum war immer, sie muss frische Milch dabei haben. Ich bin mit frischer Milch groß geworden. Und zwar, jetzt rede ich nicht von der Muttermilch, die habe ich auch genossen. Ich rede von der Milch meiner Großmutter, die uns als Kinder immer gebeten hat, beim Bauern direkt die Milch zu holen. Und du hast zugeguckt, wie die Euter noch mit der Hand gemolken worden sind. Gut, ich bin ein älterer Mensch. Heute gehe ich zu den Melkrobotern und der Hightech-Anlage, die wir in Thüringen an vielen Stellen haben. Aber die Welt, aus der ich komme, 6 Kannen voll Milch, die ich jeden Tag zu holen hatte, mit dem Fahrrad, um auf die Felder zu fahren, auf die Wiesen zu fahren, wo der Bauer seinen Melkstand hatte. Und meine Oma hat diese Milch immer verarbeitet in alles. Also sie kam tatsächlich von den masurischen Seen und ist jemand, die mit dieser handgemachten weißen Welt, also nicht nur Quark, sondern alle Formen von Sauermilchverarbeitung. Und das ist so immer mein Genuss, wenn ich auf die Grüne Woche kam, die Milchkönigin auf mich zukam mit einem Glas frischer Milch, die ich in einem Zug ausgetrunken habe. Im Gegensatz zu allen Bierproben, die ich auch auf der Grünen Woche machen musste. Und da habe ich keinen Tropfen über die Lippen bekommen, weil sonst wäre ich betrunken
gewesen. Sind Sie denn genau der Richtige für diesen Podcast? Haben Sie
schon immer überlegt? Ja, deswegen habe ich ja so spontan zugesagt. Alleine aus meiner Vielfalt, wenn es um Milch geht.
Und jetzt sind Sie ganz enttäuscht, dass es nicht um Landwirtschaft geht?
Nee, aber um Milch. Okay. Und Milch in der, ich finde...
Ja, ich würde sagen, Sie müssen sich mal bewerben nochmal als Milchkönig. Oder was bringen Sie mit noch, eine Qualität als Milchkönig?
Ich bin Lebensmittelkaufmann. Ich habe alles gelernt, was mit Lebensmitteln zusammenhängt. Ich komme vom Dorf. Ich habe auch einen zweiten Beruf, nämlich Weinbauer. Das heißt, ich habe auch noch die fröhliche Art, was man aus Reben machen kann. Also nicht
seit kurzem oder schon länger?
Das ist Jahrzehnte her.
Okay.
Ich komme aus Rheinhessen. Mhm. Meine Familie mütterlicherseits kommt aus Rheinhessen. Und in meiner Kindheit waren die Herbstferien immer dann, wenn die Weinberge geöffnet waren. Also das heißt dort Herbste. Wenn es Herbste angeht, wenn wir raus in die Weinberge sind und haben gelesen, das war immer für mich ein großes Ereignis. Deswegen habe ich auch diese Ausbildung noch gemacht und hatte eine große Freude daran.
Jetzt gibt es ja die Erzählung, dass Milch gut für die Knochen ist oder dass man auch früher, oder Sie haben das wahrscheinlich noch mehr gehört als, oder miterlebt als wir, dass man schon auch ein Glas Milch trinken kann, dass das auch gut für die Gesundheit ist. Mittlerweile gibt es ja wahnsinnig viele Milchalternativen und man merkt eigentlich, tut das den Kühen auch gar nicht so gut, dass wir so viel Milch konsumieren. Gibt es in Ihrer Kindheit, was bei dem Sie sagen, das wurde mir erzählt, dass das gut ist, und habe ich aber später herausgefunden, dass das...
Also da gibt es jetzt viel zu sagen, weil der Satz, mit dem ich groß geworden bin, hieß, Milch macht müde Männer munter. Ja. Da war ich noch Kind. Ja. Und dann hast du gehört, Milch macht müde Männer munter. Und dann wollte man doch Milch trinken, weil man wollte ja auch Mann sein. Und munter wollte man auch sein.
Man muss Milch trinken.
Ja, aber es ist einfach so... Milch und Quark und Körniger Frischkäse und all diese Sachen, das ist das, was ich bis heute gerne auch esse und froh bin, wenn ich es irgendwo mal wieder handgemacht in die Finger bekomme, weil es ist ja nicht mehr die Milchkultur, die ich noch als Kind kannte. Früher hast du die Milch direkt vom Bauern geholt. Das wäre heute gar nicht mehr möglich. Also du kämst gar nicht mehr in den Stall. Ich habe ja noch zugeguckt, wo die Bauersleute noch mit der Hand gemolken haben und den Eimer dann noch reingetragen haben. Heute unter Hygienevorschriften alles gar nicht vorstellbar. Die andere Frage, die Sie angesprochen haben, ist die Frage, wie viel Milch kann eine Kuh geben? Und den Streit habe ich immer mit meiner Frau, weil die Kuh gibt diese Milch, die Hochleistungskuh gibt diese Milch ja nur, weil man ihr das Kälbchen weggenommen hat. Und das hält mir dann immer meine Frau vor und sagt, denk da dran.
Und wie endet dann die Diskussion?
Ja, sie endet immer, dass wir lieber darüber nicht reden sollten. Sie kommt dann mit der Hafermilch und ich kann mich mit der Hafermilch nicht anfreunden. Also ich bleibe tatsächlich, wenn ich irgend kann, bei frischer Milch.
Und die andere Frage, die ich meinte, so, also was man heute vielleicht sagen würde, also die Erzählung mit Milch, dass das eigentlich gar nicht so gut ist, wie man vielleicht früher erzählte, auch vielleicht persönlich in der Erziehung etwas, was einem mitgegeben wurde, wo Sie jetzt auch durch Ihre Karriere, durch Ihr politisches Leben gemerkt haben, eigentlich eine falsche Erzählung.
Die falsche Erzählung, um es klar zu sagen, ist diese fröhliche Kuh, die lila
ist. Gar nicht nur auf Milch bezogen.
Naja, doch, ich will es aber am Beispiel von Milch erzählen, weil das Problem ist, dass unsere Kinder gar nicht mehr wissen, woher Lebensmittel kommen. Und das halte ich für ein Problem. Die Generation meiner Großeltern und Eltern waren noch geprägt davon, dass wir tatsächlich auch noch einen Acker selbst bearbeitet haben, um das ganze Jahr über entsprechende Erträge zu haben. Das war von der Rübe angefangen bis zu Kartoffeln, alle Formen von Kohl, Kohlgemüsen. Und wir hatten sogar noch im Haus, im Keller eine Miete, also eine Strommiete, wo dann diese ganzen Ernteerträge auf den lehmgestampften Boden gelegt worden sind, mit Sand überdeckt worden sind, mit Stroh überstreut und dann nochmal Sand obendrauf. Damit blieb eine gewisse Kühle, weil in der Zeit gab es ja keine, also in unserem Dorf gab es einen gemeindeeigenen Tiefkühlschrank. Das war eine Gemeinschaftseinrichtung und darin hatte man sich seine Fächer eingemietet, aber zu Hause ein Tiefkühlschrank, was heute selbstverständlich ist, gab es ja da nicht. Das gemeindeeigene Backhaus, in dem gemeinsam gebacken worden ist und auch das Backhaus gemeinsam sauber gehalten worden ist. Aber auch wenn in der Straße geschlachtet worden ist, dann gab es immer für die Nachbarn die sogenannte Schlenkerwurst und frische Wurstsuppe. Das sind alles Dinge, die mich geprägt haben und warum ich heute sage, wir müssen mit Kindern darüber reden, dass der Supermarkt nicht die Herkunft von all diesen Sachen sind, sondern dahinter stehen Menschen, die mit den Tieren arbeiten und wir brauchen auch Respekt den Tieren gegenüber. Insoweit ist die eigentliche Legende, dass die eine Kuh, die der Bauer zu Hause hatte, aus meiner Kindheit und auch in meiner Zeit in Hessen, hatten wir noch so einen Bauern, der eine Kuh noch hatte im Stall, die war an der Kette. Eine angekettete Kuh, die den ganzen Tag nur in ihrem Stall stand. Ja, die hat Milch gegeben, klar. Aber wenn ich dann die Diskussion über Thüringer Kuhställe höre, dann wird das immer verwechselt. Weil wir haben Kuhställe, die haben Millionen gekostet. Da läuft die Kuh frei rum. Die bewegt sich eigenständig. Die wird in einer Form von landwirtschaftlichen Ingenieuren, und in einem Fall kenne ich auch einen Betrieb, der auch einen Elektroingenieur beschäftigt, weil er die ganze Energie auch selber herstellt, die in dem Betrieb verarbeitet wird. Dieser Betrieb hat einen zweistelligen Millionenbetrag in seine Kuhhaltung investiert. Die haben dafür damals den Tierschutzpreis bekommen. Und wenn dann in Westdeutschland über Massentierhaltung geredet wird, dann wird auf einmal so ein Betrieb gezeigt. Und es wird nicht erklärt, dass die Tiere dort in einer völlig anderen Art unterwegs sind, als wenn sie im Keller oder in einem Stall an einer Kette hängen. Also Anbindehaltung. In Bayern versucht man derzeit, die Anbindehaltung zu einer kulturellen Prägung zu erklären und versucht, sie quasi unter Denkmalschutz zu stellen. Ich halte das für verheerend, weil ich finde, wir müssen darüber reden, wie geht es den Tieren? Also entweder müssen wir uns entscheiden und deswegen sage ich, ich habe Respekt vor jedem, der sich vegan ernährt oder Vegetarier ist. Mit dem brauche ich darüber nicht reden, weil der sagt, ich will mit den ganzen Tierverwertungen nichts zu tun haben. Aber alle, die sich nicht vegan oder vegetarisch ernähren, die sollen nicht um die Ecke kommen, dass Geiz geil ist. Die sollen nicht um die Ecke kommen, dass das Stück Fleisch für nichts zu kriegen ist. Also sie sollen mir nicht erzählen, dass der Döner immer billiger und das Schnitzel immer billiger werden muss. Weil das Problem ist, dass wir damit einfach eine Kette in Gang setzen, die nur Verlierer kennt. Und am Ende glaube ich, dass wir über solche ethischen Fragen reden müssen.
Wie halten Sie es, vegetarisch, vegan?
Ich esse ab und zu auch vegetarisch oder vegan, aber ich bin Fleischesser. Ich muss es auch sagen, in meiner Ausbildung, ich habe auch Wild und Geflügel gelernt. Das heißt, ich zerlege ihnen jedes Wildtier, küchenfertig, das ist Teil meiner Berufsausbildung. Und vor nicht allzu langer Zeit hat ein Jäger im Ort mir signalisiert, er hat ein frisches Reh geschossen und er dachte, naja, dann kommt der Ministerpräsident und so. Und dann kam der, zieht sich die Schürze an und nimmt sich das Messer und macht das Ding küchenfertig. Ich habe selten so große Augen gesehen, bis alles bei mir in meiner Transportkiste gelandet war, was ich alles, ich habe das ganze Reh fertig gemacht und dann mitgenommen habe. Ordentlich bezahlt, wie sich das gehört, aber ich habe selten so viele Videoproduktionen oder Bilder auf einmal gesehen, weil man mir nicht zugetraut hat, dass ich es kann.
Wir sind heute wirklich bei Milch und Kultur im wahrsten Sinne des Wortes. Sehr schön, dass wir so ausführlich über Milch reden können. Ich würde gerne jetzt ein bisschen über Kultur sprechen. Mich interessiert so ein bisschen Ihre kulturelle Sozialisation. Ich würde gerne einmal kurz auf Ihren Vater kommen. Der ist, als Sie 11 Jahre alt waren, gestorben an Gelbsucht. Sie haben aber gleichzeitig, Sie haben gesagt, also ich glaube, er hatte auch mit Kriegsfolgen oder...
Er hat Leberzirrhose, also er hat Gelbsucht aus dem Krieg mitgebracht, hat leider Alkohol getrunken, das zur Leberzirrhose geführt hat, und die Leberzirrhose hat ihm am Ende das Leben genommen.
Und Sie haben aber gesagt, wenn er keinen Alkohol getrunken hat, haben Sie einen hochmusikalischen Vater erlebt.
Das war so.
Das würde mich mal interessieren.
Alle Formen von...
was hat er denn gemacht? Oder was
Waldzitter haben gespielt, Gitarre, alles was Zupfinstrumente ist, ein Gehör und auch vom Gesang her einfach wunderbar.
Und
meine Geschwister haben alle Instrumente gelernt und der einzige Vollversager bin ich. Das haben wir aber damals nicht gewusst. Tatsächlich hängt das mit meiner Legasthenie zusammen. Legasthenie heißt Rechtschreibschwäche, die damit zusammenhängt, dass in meinem Kopf eine Verschaltung, in meinem Gehirn eine Verschaltung ist, die nicht gut funktioniert. Das heißt, wenn ich Sätze höre, kann ich sie nicht automatisch hinschreiben. Jeder andere Mensch kann das, also jeder Normale. Ich weiß gar nicht, was normal und unnormal ist. Jedenfalls, jeder kennt diese Kulturtechnik, wenn er gelernt hat, wie man schreibt. Ich muss mir jedes Wort vorstellen, bevor ich es hinschreiben kann. Ich muss also eine Übersetzung vornehmen. Und dann gibt es eine Links-Rechts-Prägung. Ich habe die nicht, also ich beherrsche es heute. Aber ich habe manchmal vor dem Teller gesessen und wusste nicht, ob ich die Gabel so rumnehme oder so rum, ob ich die Schere in dieser Hand oder in jener Hand nehme. Weil diese Links-Rechts-Prägung offenkundig ein Teil dessen ist, was Legasthenie bewirkt, scheinbar. Also so erkläre ich mir das. Jedenfalls habe ich bei den Zupfinstrumenten nicht gewusst, wo ist oben, wo ist unten, wo zupfe ich hoch oder runter und was mache ich mit der linken Hand, wenn die rechte woanders ist. Leider hat sich das beim Tanzen wiederholt. Die Füße haben irgendwas anderes gemacht, wie mein Kopf mir vorgegeben hat. Das haben meine Partnerin nie schön gefunden. Ich leider auch nicht. Am Ende hat Legasthenie mich ferngehalten von Liebesbriefe schreiben, weil ich wollte ja keine Briefe an die Angebetete schreiben, wo Fehler drin sind, damit es nicht komisch aussieht. Und später, als ich das dann überwunden hatte mit dem Schreiben und das mit den Liebesbriefen funktioniert hat, hat es mit dem Tanzen nicht funktioniert. Also insoweit bin ich ein armes Opfer meiner eigenen Form, wie ich Informationen verarbeite. Gleichzeitig hat es mir die Gabe gegeben, dass ich mir 40 Seiten vorstellen kann oder mir ganze Reden vorstellen kann. Und insoweit hatten meine Redenschreiber in den 10 Jahren als MP keine spannende Zeit mit mir. Die haben gewusst, die schreiben mir eine Rede, aber ich halte sie nicht. Ich habe aber die Inhalte dann auf meine Art verarbeitet. Wir waren dann eine Symbiose. Und die haben dann abgezeichnet, wie viel von ihren Inhalten ich tatsächlich dann doch transportiert habe.
Gäbe es ein Instrument, was Sie gerne gespielt hätten?
Meine große Schwester war perfekt auf dem Akkordeon. Mein Bruder hat tatsächlich spanische Konzertgitarre gespielt und Flamenco-Gitarre. Also insoweit bin ich musikalisch begleitet worden. Und wie gesagt, mein Vater mit der Waldzither, das war schon was sehr Besonderes, diese Art und Weise. Und die ist mir hier jetzt wieder in Thüringen begegnet, weil ich wieder ein Orchester getroffen habe, die Waldzither spielen. Das ist ja ein fast vergessenes Musikinstrument.
Und Ihr Vater hat sich das selbst beigebracht? Oder wie?
Ehrlicherweise weiß ich das gar nicht. Okay. Ich vermute aber, dass er es in seiner Heimat beigebracht kriegt hat und sich dann perfektioniert hat. Das ist mein Eindruck. Weil ich habe ihn als Kind nur immer mit irgendwelchen Instrumenten erlebt. Also in den schönen Phasen war es immer so, wenn er abends nochmal ein Instrument genommen hat und mit uns gesungen hat.
Es gab es auch wie Hausmusik quasi. So.
Ja, ja, ja. Also, okay. Ja, ja. Und da ja die Geschwister mit angefangen haben und auch mit angeregt waren, konnte es durchaus sein, dass auch Geburtstage später auch nochmal sehr musikalisch sein konnten.
Mhm. Ihre musikalische Sozialisation, ich weiß, dass Sie eine Schallplattensammlung zu Hause hatten, Sie haben auch im Interview darüber geredet, von Amiga. Gleichzeitig stand Marx im Regal und Sie haben auch zugegeben, so viel Marx gelesen haben Sie gar nicht.
Nee.
Aber zu der Amiga
und der Marx-Geschichte gehören folgende Anmerkungen. Erstens, die Amiga habe ich gekauft, weil ich als Westdeutscher immer im kleinen Grenzverkehr nach Salzwedel gefahren bin. Und dann war ich 48 Stunden in der DDR und dann musste ich ja Zwangsumtausch machen und irgendwas musste ja mit Eintrittsgeld machen. Irgendwie auf den Kopf hauen, am Wochenende war nicht viel drin. Also war die einzigste Chance, am Samstagmorgen in Kalbe-Milde in den einzigsten Plattenladen zu fahren und dann zu gucken, was sie haben. Und da die Amiga-Platten die einzigsten waren, die meistens nicht ausverkauft waren, habe ich immer Klassik in jeder Form von Amiga gehabt.
Aber nur gehabt oder auch viel gehört? Tatsächlich? Welche Künstler und welche Künstlerinnen und Künstler haben Sie da geprägt?
Ja, alles, was es an klassischer Musik gab.
Klassische Musik.
Ja, Hauptsache, ich bin mein Geld losgeworden, weil irgendwie musste ich ja irgendwie sehen, wie ich meine Mark der DDR loswerde. Im Westen konnte ich nichts mit anfangen und jedes Mal, wenn ich wiederkam und ich hatte so eine Stempelkarte, mit der ich 48 Stunden einreisen konnte. Und die Marx-Geschichte ist eine ganz andere.
Ja,
das hat nichts mit einem zu tun. Die Marx-Geschichte kommt nämlich 90 erst, nämlich als überall Marx in die Container flog. Mhm. 90, 91. Auf einmal kam ich in die ehemaligen Büros oder in die Büros der ehemaligen BGL, Betriebsgewerkschaftsleitung. Und da waren alle Marx-Bände. Da war auch Marx-Kopf und Engels-Kopf. Und die sollten alle in Container. Und dann habe ich die Bananenkartons geholt und habe erstmal Marx und Engels eingepackt. Und das Verrückte
irgendwann ist, lese ich das.
Nö. Ich fand, das sah gut aus. Also weil in meiner Zeit in Marburg hatten das immer die linken Studenten. Mhm. Die hatten ganz viel Marx, Engels, Lenin.
Muss man
in
haben.
In allen Varianten. Also ich glaube, die hätten die auch als Fototapete an die Wand gemacht. Ob die gelesen haben, weiß ich auch nicht. Ich habe es garantiert nicht gelesen. Ich wollte es auch nicht lesen. Ich fand es nur schade, dass auf einmal diese Bücher, die für mich eigentlich ein gegenständlicher Wert waren, dass die in die Mülleimer flogen. Und dann gab es so die lustige Situation in meinem Punkthochhaus in der Eislebener Straße. Mir begegnet im Fahrstuhl ein Mensch, der mit seinen Marx-Engels-Lenin-Werken abwärts fährt, weil er sie entsorgen wollte. Und ich begegne ihm mit Marx-Engels-Lenin und fahre aufwärts, weil ich sie in meine Wohnung tragen wollte. Ich glaube, der hat mich für verrückt gehalten. Und als wir uns wieder mal trafen, kam ich gerade mit einer Marx-Büste um die Ecke. Die hatte ich gerade bei einer HO, bei einem HO-Betrieb, der abgewickelt wurde, quasi auf dem Weg zur Entsorgung mitgenommen. Und dieser Marx hat mich dann noch lange begleitet. Er stand mit Lenin zusammen, mit Engels zusammen, gar nicht mit Lenin, mit Engels zusammen stand er bei uns im Regal und war unser Hutträger.
Ja.
Ja, weil irgendwo mussten ja die Hüte hin. Sei behütet, Marx und Lenin oder Marx und Engels.
Haben Sie noch vor, die irgendwann zu lesen?
Die sind alle entsorgt. Wir haben jetzt einen größeren Wohnungsumzug gehabt und meine Frau hat darauf geachtet, dass die in guten Händen gekommen sind. Also wir haben wirklich darauf geachtet, dass die tatsächlich systematisch so verteilt worden sind, auch meine Fachliteratur. Und die alles, was so spannende Krimis und ähnliche waren, die haben wir in die Telefonzelle, in diese Büchertausch-Telefonzelle gebracht.
Okay. Jetzt haben Sie gesagt, mit Klassik hat es angefangen, also Sie haben früher Klassik gehört, jetzt haben Sie Abdullah Ibrahim gesagt, haben Sie als letztes gehört. Was sind musikalische Stationen noch oder was ist so
Ich bin ehrlicherweise gar nicht so festgelegt. Ich höre gerne als Radio den Norddeutschen Rundfunk, NDR Kultur. Da gibt es so ein paar Geschichten, die sehr melodisch sind, die mir sehr viel Freude machen am Wochenende, wenn ich Zeit habe, dass ich übers Digitalradio mir NDR Kultur reinhole. Dabei kann ich auch entspannen und ein Buch lesen. Aber es ist so, also die CD-Sammlung von Abdullah Ibrahim und Ähnlichem ist bei mir ziemlich komplett. Und die Amiga-LP-Sammlung existiert auch noch. Also das kann schon sein, wenn ich dann mal entspannend in die Sauna gehe, dass ich den Plattenspieler, meinen Dampfplattenspieler wieder anschmeiße und die eine oder andere Platte höre.
Haben Sie einen ähnlichen Musikgeschmack wie Ihre Frau?
Nee, tatsächlich nicht.
Wird da nicht darüber geredet, oder?
Doch, aber ich genieße es, wenn sie mit völlig anderer Musik unterwegs ist und sie kann auch schon mal sehr heftig werden, wenn ihr meine Klassik auf die Nerven geht.
Was hört sie so?
Lateinamerikanische Sachen, natürlich sehr viel, was auch mit, sagen wir mal, Rumba oder Tango oder andere Sachen sind, aber ganz viel natürlich italienisch. Mhm. Also ganz viele Singer und Songwriter aus Italien. Dann gibt es so ein paar Geschichten, da sind wir uns wieder einig. Abdullah Ibrahim hat ja auch gut gefallen, aber den kannte sie ja schon, weil ich alle anderen, der hieß ja ganz, ganz früher mal Dollar Brand. Und ich habe ja schon die ersten Scheiben, wo er noch als Dollar Brand unterwegs ist. Und dann die Virtuosität. Und ich habe ihn selber einmal getroffen in Marburg in einer Jazzkneipe, die heißt Cafete. Und ich komme da rein, weil ich ein Bier trinken wollte. Und am Flügel sitzt jemand, der Fingerübungen macht. Und ich habe den erst gar nicht gesehen, aber gehört. Und auf einmal hat es mich wie ein Blitz durchzogen, dass da sitzt Abdullah Ibrahim und macht Fingerübungen. Und das hat mich so umgehauen. Das fand ich fantastisch.
Wir werden mal ein bisschen politischer. Also über Ihre Legasthenie haben Sie sich auch ausführlich geäußert im Interview mit Ulrike Herrmann. Ich würde nur eine indirekte Frage dazu stellen. Sie haben in dem Kontext erwähnt, Sie haben eine Vermeidungsstrategie zur Perfektion entwickelt. Wo braucht man das in der Linken? Ach, wo kann das helfen?
In überall im Leben.
Und stören Nein, vielleicht überall im auch. Leben.
Also es gibt Sachen, wo du weißt, dass es...
Bei welchen besonders?
Also es gab mal in der früheren Linken, um mal eine Person zu nennen, Dieter Dehm. Mhm. Da war meine Vermeidungsstrategie, möglichst ihm aus dem Weg zu gehen und mit vergleichbaren Leuten möglichst nicht Verträge machen, auch nicht auf einmal politisch zu debattieren, weil das war einfach vergebene Liebesmühe und vergebene Lebenszeit. Mhm.
Ich würde gerne nochmal die Frage stellen, warum ist es die Linke geworden bei Ihnen? Also wenn man mal raus, als Sie gesagt haben, ich möchte mich politisch engagieren und welche Partei wird das, haben Sie da auch mal, sag ich mal, man kann ja auch rauszoomen aus der Welt und sich überlegen, was ist vielleicht eine sinnvolle Aufgabe auf der Welt oder was erlebe ich für mich als sinnvoll? Warum sind es die Linken geworden bei Ihnen?
Na, erstmal, dass es die Linken sind und die Linke heißt, habe ich ja erfunden. Mhm. Der Name ist von mir.
Okay.
Also insoweit hat Gerlinde Sommer, die Chefredakteurin der TLZ, hat mal vor 20 Jahren gesagt, offensichtlich hätte ich mir eine gebrauchte Partei gesucht und was anderes draus gemacht, weil ich bin ja der PDS beigetreten. Mhm. Genau, und das ist jetzt 25 Jahre her. Und aus der PDS ist die Linke entstanden und es war Lothar Bisky und ich, die ja zusammen im Fahrstuhl im Kalibknechthaus gefahren sind, weil wir keinen Namen mehr wussten. Wir haben uns mit der WASG nicht einigen können auf einen Namen. Und tatsächlich gab es einen Impuls, dass ein Vertreter einer Meinungsforschungsagentur kurz vorher bei mir war und sagte, es ist komisch. Wir erleben gerade was wir noch nie erlebt haben, dass Menschen, die wir interviewen, sagen, sie wüssten nicht, wen sie wollen eine Partei wählen, aber nach der hätten wir nicht gefragt. Und dann gibt es die Möglichkeit, dass man dann sagen kann, ja, dann sagen Sie doch, welche Sie wählen würden. Und dann kam, na, wir würden die Linke, diese Linken wählen. Und das erzählt der mir. Und das ist bei mir im Hinterkopf aufgeschlagen wie eine Bombe. Und dann habe ich gesagt, na, also wenn jetzt 1% der Befragten schon, Manfred Güllner war das, wenn 1% der Befragten jetzt schon der Meinungsforschungsinstitution sagen, sie wollen die Linken wählen, dann können wir es ihnen auch geben. So kam die Idee, die Linke. So. Und die Entscheidung für die PDS ist eine, die 1999 gefallen ist, als meine Gewerkschaft, weil ich war mein Leben lang parteilos, bis 99. Und bis dahin war ich aktiver Gewerkschafter. Das heißt, ich habe viel Politik gestaltet, Sozialpolitik, Gewerkschaftspolitik, Tarifpolitik. Und ich habe im Alltag auch politische Impulse mitgetragen, die Erfurter Erklärung, die sehr viel damit zu tun hat, was später Rot-Rot-Grün wurde. Das sind alles Impulse, die sind alle hier, wo wir sitzen, um uns herum entstanden. Im Augustinerkloster habe ich das erste Mal mit Altpropst Heino Falke und Friedrich Schorlemmer gesessen und wir haben an solchen Texten gearbeitet. Das waren alles für mich politische Themen, mit denen ich zusammen unterwegs sein wollte, aber ich wollte als Gewerkschaftsmensch nicht verlängerter Arm einer Partei sein. Und in Westdeutschland war es immer die SPD. Und nur wenn du Karriere machen wolltest, bist du in die CDA, also CDU gegangen. Und das wollte ich nicht. Deswegen war ich nur für mich, ich habe entschieden, ich gehe in keine Partei. Solange, das war 20 Jahre hauptamtlicher Gewerkschaftssekretär und damit war ich wahrscheinlich in Westdeutschland einer der ersten parteilosen Gewerkschaftssekretäre. Und 99 entscheidet meine Gewerkschaft Handel, Banken und Versicherungen, HBV, zu einer anderen Gewerkschaft fusionieren zu wollen, Verdi. Das fand ich falsch. Und deswegen war das nicht mehr mein Weg. Und deswegen habe ich für mich entschieden, ich suche mir was anderes. Und es gab die Angebot von einem riesigen Handelskonzern als Arbeitsdirektor. Da hätte ich aber tief in den Westen gehen müssen. Letztlich habe ich das dann nicht gemacht. Und es gab einen Veränderungsprozess bei der PDS. Dieter Haushold wurde neuer Landesvorsitzender. Seine Antrittsrede hatte mir gut gefallen. Ich hatte die PDSler kennengelernt, Tamara Thierbach hier in Erfurt. Die hatte ich alle im Arbeitskampf Bischofferode kennengelernt. Lothar Adler war in Bischofferode sehr aktiv. Das waren alles Leute, die waren mir sehr vertraut, sehr nahe. Und dann habe ich gefragt, ob sie sich vorstellen könnten, dass ich als Parteiloser für die PDS kandidieren kann. Und so kam 99 die Landtagswahl, dass ich tatsächlich, Gabi Zimmer war auf Platz 1 und Bodo Ramelow auf Platz 2. Und das war damals eine ziemliche Furore, weil man nicht glaubte, dass ein Westdeutscher so einer Kategorie, wie ich es war, für diese PDS kandidiert. Denn tatsächlich war eine Kandidatur 99 für die PDS EDK, Ende der Karriere. Und ich habe eine bewusste Entscheidung getroffen, für und mit dieser Partei wollte ich arbeiten. War am Anfang nicht ihr Mitglied, bin erst Mitglied geworden, als die Bomben auf Serbien gefallen sind, als die Bundeswehrflugzeuge Bomben auf Serbien abgeworfen haben. Da habe ich dann entschieden, ich trete dieser Partei bei, die im Bundestag gegen jede Auslandseinsätze der Bundeswehr gestimmt hat. Und habe damals aber noch in meinen Aufnahmeschein geschrieben, wenn diese Partei von mir etwas will, was mit meinen inneren Grundsätzen nicht übereinstimmt, trete ich auch wieder aus.
Mhm. Also könnte es war sowas nicht geben? So, dass es, könnte sowas noch
hat
geben?
Es ja gegeben, aber ich bin nicht ausgetreten, sondern habe dagegen gehalten. Das war ein Bundesparteitag, bei dem zum Beispiel das Thema Kirche und Religion auf eine Art abgehandelt worden ist, die mich dazu veranlasst hat, gegen das Programm zu stimmen. Und ich glaube, es gab nur 3 Stimmen, die dagegen waren. Und meine war auf den Großbildschirmen während der Abstimmung für alle sichtbar. Und man hörte ein Stöhnen in dem Saal, dass nun einer der Prominentesten gegen das Programm gestimmt hat. Und die damalige Vorsitzende Katja Kipping hat mich dann gebeten, am nächsten Morgen vor dem Parteitag zu begründen, warum ich dagegen gestimmt habe. Dann habe ich das erklärt, dass die Entscheidung über Religionsunterricht keine Bundesentscheidung ist, sondern eine Landesentscheidung ist. Und warum ich vom Föderalismus viel halte und warum ich gegen die Einmischung von Politik in Kirche bin, aber nicht die Überwindung des kirchlichen Arbeitsrechts in Frage stelle, weil die will ich überarbeiten. Ich finde, dass 2,5 Millionen Beschäftigte, die bei kirchlichen Trägern beruflich tätig sind, also wie Sophien- und Hufeland-Krankenhaus in Weimar, die haben ein Recht auf einen Tarifvertrag. Ja. Mhm. So, und an der Stelle bin ich wieder ganz entschieden, aber im Gottesdienst hat der Staat nichts zu suchen. Das ist die Entscheidung der jeweils Gläubigen, für sich das zu entscheiden. Mhm.
Sie galten als Thüringer Ministerpräsident als ein pragmatischer Politiker, als ich glaube, das Adjektiv sozialdemokratisch ist auch gefallen. Jetzt ist die Linke im Bundestagswahlkampf mit dem Slogan angetreten, die anderen wollen regieren, wir wollen verändern. Hat Sie das geärgert?
Nee, ganz im Gegenteil. Ich habe das warum? Auch aus tiefster Überzeugung mitformuliert. Warum? Ja, weil mittlerweile tatsächlich alle anderen Parteien gemeinschaftlich, die einen eben im neoliberalen Denkmuster unterwegs sind und die anderen nur im ultraneoliberalen. Also auch die AfD ist ja nichts anderes. Also was mich an der AfD ärgert, um das so zu sagen, bei den Bauernprotesten sind sie vor jeden Traktor geschlichen, um sich fotografieren zu lassen. Und was mich geärgert hat, war, dass die Bauern nicht gelesen haben, was die AfD fordert, nämlich die Abschaffung der Subventionen. Ja. Wären Sie beim Bauernprotest für mehr Subventionen oder für richtige Subventionen oder für Dieselprivileg und all diese Sachen eingetreten sind. Ich habe die Bauern verstanden, warum sie sagen, so kann man mit uns nicht umgehen. Aber dass dann dieser Protest gehijackt wird von denen, die im Kern alle Subventionen abschaffen wollen, also gar keine Unterstützung mehr für die Landwirtschaft, das fand ich dann kurios. Und bei auch SPD, die ist jetzt gerade mit der CDU zusammen im Koalitionsvertrag unterwegs, den 8-Stunden-Tag aufzugeben. Das tut mir leid, das geht mir gegen den Strich, das geht mir gegen meine innere Auffassung. So, jetzt muss ich mit der SPD insgesamt aktuell keine Koalition eingehen. Würde ich eine mit ihr eingehen wollen, dann würde ich wieder pragmatische Grundlagen ansehen. Und das beginnt mit Tax the Rich. Also Vermögensteuer, Erbschaftssteuer wären die ersten, die bei mir als Thema ganz oben stehen. Und ich würde nur mich mit dem auf den Weg machen, der bei der Finanzierung des Sozialstaats endlich auch bei denen anklopft, die über genügend Vermögen verfügen. Es kann doch nicht sein, dass wir Vermögensmassen in dieser Gesellschaft einfach tolerieren, die sich an der Gestaltung unseres Staates finanziell nicht mehr beteiligen. Und dass dann die anderen, nämlich alle anderen, untereinander darüber streiten, wer mehr weggenommen kriegt, das halte ich für einen Fehler.
Aber trotzdem wollten, also Sie wollten regieren und Verantwortung übernehmen in Thüringen. Das schließt sich nicht aus
für Sie. Ja, weil in Thüringen habe ich ja auch gezeigt, dass wir zum Beispiel bei der Kulturförderung
nicht... Die Linken können beides.
Am Ende ist es eine Frage von Augenmaß und Verabredung. Mhm. Und in den ersten 5 Jahren hat das offenkundig ja so gut geklappt, dass wir die Landtagswahlen gewonnen haben. Es war der bitterste Sieg meines Lebens, weil danach hatte ich keine Mehrheit mehr. Meine Partei hat gewonnen, ich persönlich hatte gewonnen. Wir sind auf 31% gestiegen. 5 Jahre danach sind wir auf 13% runtergeknallt. Ich persönlich habe sogar noch einen Schnaps obendrauf gekriegt. Das heißt, ich habe mein Direktmandat noch stärker geholt, wie das mal zuvor. Von daher ist offenkundig ja auch in der Bevölkerung immer noch eine Akzeptanz für das, was ich politisch zu verantworten hatte. Und dazwischen liegt Corona, dazwischen liegt der russische Überfall auf die Ukraine, dazwischen liegt der Erdgaspreis, der uns um die Ohren fliegt, dazwischen liegt ein Benzinpreis, der gestiegen ist ins Utopische, ohne dass man die Energiekonzerne, die Übergewinne gemacht haben, auch nur zur Kasse gebeten hat. Das waren für mich alles politische Fehlentscheidungen.
Jetzt sind Sie schon langjährige Politiker und waren auch in sehr, sehr vielen Talkshows, haben ja über die Jahrzehnte auch viele Talkshows kennengelernt. Zum Thema Gesprächskultur würden Sie sagen, Sie haben gerade gesagt, Katja Kipping hat Sie gebeten, Ihre Position zur Kirche beziehungsweise auf dem Parteitag, Ihre Ablehnung zu einem Programmpunkt oder zum Programm der Linken zu erklären. Haben Sie das Gefühl, dass sich das Talkshows noch genügend Raum geben, Dinge ausführlich zu erklären und auch vielleicht auch Leute, die nicht in der Materie sind, mitzunehmen? Oder gibt es noch Gespräche in Talkshows?
Darauf sind die gar nicht angelegt.
Gab es das mal? Oder waren Sie in Talkshows?
Also ich erinnere mich, als der Böhme tatsächlich das Urgestein der Talkshows, als der immer mit seiner Brille, die er so in die Hand genommen hat und da rumgefummelt hat, bei dem hatte ich das Gefühl, da war ich tatsächlich zwei oder dreimal in der Talkshow, da hatte ich das Gefühl, dass es ein Aufeinanderhören gibt und ein Miteinanderreden gibt. Später hatte ich das Gefühl, dass ich nur noch in einer Castingshow bin. Also man wird gecastet vorher. Heute kenne ich alle Formate und habe wenig Freude daran. Also es komme. Also der kennt Thüringen also gut.
Reportage machen.
Ja, ich bin immer erstaunt, wie gut er. Also wenn wir hinterher reden, erzählt er mir immer Sachen, wo er gerade wieder in Thüringen unterwegs war und was er gesehen hat und was er verstanden hat und so. Aber
in den Sendungen.
Wenn du in der Sendung auf einmal gefragt wirst, du sollst jetzt auf die und die Frage eine Antwort geben und du merkst genau, du wirst nur akzeptiert, wenn du seine Antwort gibst. Und zwar entweder im Positiven oder im Negativen, damit er sein Spiel weiterspielen kann. Dann merke ich, ich bin raus. Und wenn ich nicht mal zurück, also er fordert mich auf, ich soll sagen, ob ich den Schulden für die Rüstung zustimme. Und ich sage, könnten wir mal reden, für was?
Ja.
Also pragmatisch, für was?
Für ein F-35. Zeit für Erklärungen auch, ne?
Ja, nein. Das muss man doch den Hörern und Sehern dann auch erklären, absolut, dass man sagt, ich tue mich schwer, eine Entscheidung zu treffen, 100 Millionen für ein F-35 auszugeben, also für ein Flugzeug, bei dem wir über die Technik nicht mal verfügen. Also wir auf die Technik gar keinen Einfluss haben, aber Amerika im Zweifelsfall uns dieses Flugzeug abstellen kann. Und ich nicht weiß, seit Trump regiert, und das in der Sendung war das, nachdem Trump das erste Mal eingegriffen hat. Da war gerade beim F-16 in der Ukraine der Störsender abgestellt worden. Und ich weiß davon. Und ich rede darüber und er will diese Antwort gar nicht wissen. Weil er will ja nur wissen, bist du für oder gegen die Rüstungsausgaben. Und wenn du gegen die Rüstungsausgaben bist, dann bist du für Putin. Das ist mir zu doof.
Ja.
Das ist so eine Geschichte, wo ich sage, ich bin nicht für Putin. Putin ist ein Diktator, er ist ein Kriegsverbrecher. Ich bin nicht für Krieg, ich bin nicht für eine kriegerische Lösung. Wenn wir über Verteidigung reden, müssen wir über Landverteidigung reden. Hm. Deswegen habe ich von der Bundeswehr auch die hohe Ehre bekommen, mit einer Serenade verabschiedet zu werden. Das ist das erste Mal in Thüringen, dass ein Ministerpräsident diese Ehre bekommen hat. Und die habe ich deswegen bekommen, das ist auch so begründet worden, weil ich immer in dieser Frage klar war und für die Bundeswehrangehörigen immer verständlich. Ich habe nie drumherum geredet. Ich habe immer gesagt, warum ich gegen Auslandseinsätze bin, warum ich gegen Interventionsarmeen bin, warum ich gegen ein Aggressionspotenzial bin, das sich außerhalb Europas abspielt und warum wir eine europäische Landverteidigungsordnung brauchen und warum wir eine andere Form des Miteinanders pflegen müssen, damit wir verstehen, dass das zerfallene Jugoslawien, die zerfallene Sowjetunion nur europäisch gemeinsam aufgefangen werden kann und nicht mit Militär und schon gar nicht mit Kriegslogik.
Sie haben den Begriff auch Friedensfähigkeit geprägt, im Gegensatz zu Kriegstüchtigkeit. Ich glaube, wer Sie verstehen muss als Mensch, muss auch wissen, dass Sie bekennende Christen, Sie sind Protestant. Und mich würde nochmal interessieren, inwiefern das auch Einfluss hat auf Ihr Verständnis von Politik. Sie haben mal gesagt, Sie können auch aus der Bibel heraus Marx erklären, oder?
So.
Genau, das ja. Würde ich gleich mal noch mal gerne hören.
Na, Karl Marx und hat ja selber aus der Bibel heraus abgeleitet, was er für Thesen aufgestellt hat. Und die Auseinandersetzung um die Feuerbach-Thesen und all diese Geschichten. Oder davor, vor Marx, Moses Hess ist jemand, der sozusagen der Vordenker ist. Das sind, ist ein jüdischer Philosoph, der sich mit der christlichen Theologie und mit Jesus und der Bibel intensiv auseinandergesetzt hat. Ich will ein Beispiel sagen. In der Bibel steht, dass der Landbesitzer nur die erste Ernte holen darf. Die zweite Ernte, meine Großeltern hätten vom Stoppeln gesprochen, also die zweite Ernte, das, was bei der Ernte übrig bleibt, was noch nicht abgeholt worden ist, das soll er denen überlassen, die nichts haben. Das heißt, die Verpflichtung, du hast ein Eigentum, das dir gehört, und du hast ein Eigentum, das verpflichtet. Damit sind wir beim Grundgesetz. Und das steht in der Bibel. Oder Paulus schreibt an die Gemeinden, und ohne Paulus gäbe es überhaupt keine Weltreligion Christentum. Paulus schreibt an die Gemeinden, tut nichts aus Eigennutz, tut es um der Gemeinschaft willen. Und ein Teil der Schriften, die dann, also wir müssen immer denken, das Alte Testament ist das Fundament von jüdischer Theologie, christlicher Theologie und islamischer Theologie. Das heißt, wir haben in allen abrahamitischen Religionen, so heißen die drei zusammen, haben wir das gleiche Wertefundament. Und in der großen Bankenkrise konnte man das beobachten, dass das sogenannte Islam-Banking gut durch die Krise gekommen ist, während das westliche Bankensystem zusammengebrochen ist. Das durften wir Steuerzahler dann bezahlen. Und Islam-Banking heißt, nimm nichts raus, was noch nicht verdient ist. Und das würde ich auch als Kaufmann genauso begreifen, dass ich sage, es kann doch nicht sein, dass die Banker zuerst die Bonis abziehen, obwohl das Geld noch gar nicht verdient ist. Dann machen sie strukturierte Verkaufsstrategien und strukturierte Verkaufspakete mit Schrottimmobilien und mit allen möglichen und verhökern das an die Kunden. Und hinterher wollen sie keine Verantwortung übernehmen für den Schaden, den sie angerichtet haben. Aber die Bonis haben sie gekriegt. Und das wäre wiederum mit Islam-Banking, deswegen interessanterweise, es geht zurück auf dieselben Quellen, die wir in dem Alten Testament finden.
Tatsächlich in diesem Kontext Christentum oder persönliche Glaube würde mich nochmal interessieren, ob bei dieser Frage Ukraine, Russland, also es gibt diese Geschichte von David und Goliath, ob das auch eine Rolle gespielt hat oder ob die Bibel auch eine Referenz ist bei dem Finden einer Position zu solchen Themen, ob das denn überhaupt eine Referenz ist und ob diese Geschichte auch eine Rolle gespielt.
Na, weniger David und Goliath.
Ja,
weniger David und Goliath, sondern da müssten wir mal genau schauen. Wir haben gestern Ostern gehabt und wir feiern in Ostern die Auferstehung Christi. Es ist eigentlich für Christen der höchste Feiertag. Es wird immer verwechselt mit Weihnachten, weil Weihnachten ist mittlerweile die Coca-Cola-Kultur von diesem Menschen mit dem roten Umhang, der aber im Prinzip eine Coca-Cola-Figur ist. Insoweit müssen wir immer gucken, was ist eigentlich theologisch, religiös fundamentiert, was ist eigentlich unser Glaube. Und der Glaube, dass Jesus Christus ein Teil der Trinität ist, also des Glaubens, des von Gott und dem Körper von Jesus. Das mag jemand, der sich dem Glauben nicht nähern will, komisch vorkommen und er mag es dann für Kinderkram halten. Was mich umtreibt, ist eigentlich die Philosophie. Und die Philosophie, die in dieser Figur Jesus steckt, ist es, die mich bis heute bindet an meinem Glauben. Nämlich, und das materialisiert sich bei Jesus in der Bergpredigt. Und wenn wir über was Politisches reden, also es gab ja eine Diskussion gestern und vorgestern, ob die Kirchen politisch sein sollen. Julia Klöckner als Präsidentin hat diesen Satz in einem Interview gesagt und ob man auf der Autobahn 130 km/h vorschreiben
soll. Soll sich die Kirche nicht einmischen?
Ja, und da sage ich, also wenn wir Ostern Jesus feiern, dann sage ich mal, das Politischste, das ich überhaupt kenne, ist die Bergpredigt, weil die ist so eine derartige Herausforderung der Feindesliebe. Er spricht von der Feindesliebe. Und jetzt stellen wir uns nochmal Ihre Eingangsfrage vor. Wenn die Ukrainer mit der Feindesliebe auf die russische Armee, die Kriegsverbrechen begeht, zugeht. Deswegen habe ich ja auch den Satz gesagt, der mir schwer gefallen ist, ein angegriffener und überfallener Staat muss sich verteidigen können. Trotzdem sage ich, die Antwort kann nicht militärisch erfolgen. Am Ende kann militärisch vielleicht ein Sieg rauskommen, vielleicht eine Unterwerfung. Aber in jedem Fall kommt Mord und Totschlag raus. Und die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, wie stoppen wir solche Konflikte? Und diese Frage ist eine, ihr habt mir ja die Frage mitgegeben, welches Buch mich gerade bewegt. Das ist Herr Münkler, das Buch über den 30-jährigen Krieg. Darin arbeite ich mich gerade ab. Das ist ja, weiß ich nicht, 1000 Seiten oder noch mehr. Keine Ahnung, gefühlt ist es endlos. Aber diese für mich spannende Frage ist gerade, was ist im 30-jährigen Krieg eigentlich passiert? Wie sind die Mächte aufeinander und warum haben sie keinen Weg zum Frieden gefunden? Und da steckt drin die Frage, wie kommen wir zu einer Rechtsposition, wo wir mit der Stärke des Rechtes, in dem Fall Völkerrecht, wie wir mit der Stärke des Rechtes Konflikte vermeiden können. Und wir müssen irgendwie ein Verfahren finden. Alles, was wir bisher hatten nach dem Ersten Weltkrieg, Völkerbund, nach dem Zweiten Weltkrieg, die UN mit den Siegermächten als unveräußerliche Stimmkräfte im Friedensrat, also das ist alles löst nicht das Problem, weil Russland sitzt selber als Aggressor mit in diesen UN-Friedensgremien drin und stimmt dann natürlich nicht mit, weil Einstimmigkeit verlangt wird. Und deswegen glaube ich, dass wir es weiterentwickeln müssen. Und am Ende habe ich einfach Sorge, dass wir im Moment tatsächlich, und da finde ich bei dem Münkler gerade eine ganze Reihe von Hinweisen, dass wir auf eine ähnliche konfliktorische Ebene gehen, die am Ende vom 30-jährigen Krieg in der Münsterer Friedensordnung, in dem Friedenssystem, westfälischen Friedenssystem endet. Das hat dann über einige Zeit geholfen, Regeln einzuführen, auch Kriegsregeln einzuführen. Ich habe das Gefühl, dass man im Moment Kriege wieder für führbar, lösbar und machtpolitisch durchsetzbar hält. Und Europa gewöhnt sich gerade dran. Ich halte das für den völlig falschen Weg. Also insoweit ist die Frage der Friedensfähigkeit, da bin ich dann bei dem Buch »Die Waffen nieder«. Also dann müssten wir wirklich wieder anknüpfen an all die Erkenntnisse, dass diese Kriege am Ende nur aus der Sicht der Opfer zu betrachten sind, weil dann müssten alle anderen sich mal drüber nachdenken, wie wir diese Form der Zerstörung und des Vernichtens überwinden und dass daran an diesem scheinbaren Erfolg nur Blut hängt.
In Anbetracht der Zeit müssen wir uns leider schon auf die Hörer jetzt konzentrieren. Mich hätte natürlich noch interessiert, was Sie haben auch auf dem Markt gearbeitet, haben, glaube ich, Obst und Gemüse verkauft, was Sie davon für die Politik gelernt haben. Aber wir kommen jetzt mal zu den Hörerfragen und ich bitte Sie um eine kurze Antwort. Ich glaube, das haben wir jetzt auch, einiges haben wir schon abgearbeitet. Warum Sie keine Kommentare bei Instagram erlauben, haben Sie schon, glaube ich, beantwortet durch die Art der Kommentare, ne? Oder
stimmt,
das haben nicht blockiert? Dann ist es falsch.
Dann ist derjenige blockiert.
Ja, Kommentare deaktiviert. Also nee. Man kann kommentieren, nur manche sind blockiert.
Ja, okay, ist so. Da in allem, was ich bei Meta im Moment erlebe, erlebe ich jeden Tag einen Shitstorm, der meine Person als Person niedermacht. Und das lasse ich nicht zu. Ich lasse bei mir zu Hause nicht zu, dass ich auch noch auf meiner eigenen Homebase beleidigt werde. Und wer das tut, der fliegt bei mir raus.
Die erste Sitzung im Bundestag leiten Sie wann?
Das kann ich noch gar nicht sagen, weil das wird das Präsidium am 5. festlegen.
Kann man Sie im Bundestag treffen auf Anfrage?
Immer. Immer im Wahlkreisbüro melden und dann kriegen wir das hin, weil die wissen einfach, wie man reinkommt. Und
okay. Zwei würde ich jetzt mal verbinden. Was wären Ihre wichtigsten Impulse für Gesellschaft und Kultur? Und wie können wir Deutschland wieder sozial gerechter machen, gerade wenn die Linken weniger in Parlamenten, auch Landesparlamenten
Deutschland gerechter zu machen, ist eine Frage, die zum Beispiel Papst Franziskus immer wieder thematisiert hat. Also insoweit braucht es nicht nur Linke, sondern es braucht auch solche kräftigen Stimmen, wie sie Franziskus hatte. Gott hab ihn selig. Ich fand es immer sehr spannend, seine Denkschriften zu lesen, weil da wurde was zum Globus und wie wir wirtschaften und zur Gerechtigkeit und vor allen Dingen zur Ungerechtigkeit. Das fand ich immer wichtig. Und so bräuchten wir viel, viel mehr Menschen auf der Welt, die aus der Perspektive sich zu Wort melden. Insoweit auch, wie kriegen wir dieses Land wieder gerechter, hängt damit zusammen, was machen wir selber? Was schaffen wir, um uns selber zu ermächtigen? Also was machen wir auch, um Gemeinwohlorientierung als ein Prinzip in kapitalistischer Verwertungslogik einzubringen, um einen Teil unseres Lebens nicht nur einfach unter Profitlogik reduzieren zu lassen.
Und die wichtigen Impulse für Gesellschaft und Kultur ist jetzt sehr allgemein formuliert.
Naja, aber das ist ja das. Also wenn wir mal, um ein altes Wort mal wieder zu thematisieren, Allmendewirtschaft. Allmendewirtschaft kannte Thomas Münzer in seiner Zeit, und wenn man auf den Konflikt Münzer-Luther schaut, dann wird man feststellen, Allmendewirtschaft zu verteidigen, also ein Eigentum von Wald oder von Wiesen, die allen zusammengehören, das ist das eigentlich Besondere. Es gehört allen zusammen, es muss zusammen gepflegt werden, es kann zusammen bearbeitet werden und es gehört allen.
Jetzt haben Sie Ihren Literaturtipp eigentlich schon erwähnt von Herfried Münchler, das Buch heißt?
Der 30-jährige Krieg.
Der 30-jährige Krieg.
Wer Zeit hat, mal reintauchen, weil das Spannende ist, man wird auf einmal auch die Oligarchen finden, man wird die Trumps der heutigen Zeit auch sehen können in der damaligen Zeit oder die Putins oder die Xis oder wen auch immer, weil die Frage, wie verteilt sich Macht, hat im 30-jährigen Krieg eine große Rolle gespielt und hat leider zu 30 Jahren Leid geführt. Und immer für uns in Erinnerung, jeder vierte Europäer war tot. Totgeschlagen, verhungert, verreckt, elendig, kaputt gemacht. Das kann keine Zielstellung sein.
Als Musikempfehlung nehmen wir Abdullah Ibrahim.
Abdullah Ibrahim, absolut.
Super. African Marketplace. Als theologisch interessierter Mensch hat der Begriff Wunder wahrscheinlich sehr viele Konnotationen für Sie. Einmal eine theologische, aber auch andere Konnotationen. Was bedeutet der Begriff Wunder für Sie?
Ich habe in meinem Leben Wunder erlebt und ich akzeptiere einfach, dass es Situationen gibt, die ich für undenkbar gehalten habe. Es gibt eine, die klebt an mir wie, Krätze. Der Bahnhofsklatscher, das sagen die Nazis über mich, da geht es um einen Vorgang in Saalfeld. In Saalfeld kommt der Zug mit den Flüchtlingen 2015 und neben mir steht eine Person und es stellt sich raus, er ist der Pfarrer von Ziegenrück und wir sprechen miteinander. Und er sagt, ich war in Ungarn am Bahnhof und habe den Menschen geholfen und ich stehe heute hier in Solidarität. Und er erzählt mir, wie sehr es ihn zerrissen hat, dass er in Ungarn eine Familie kennengelernt hat, die einen Großvater im Rollstuhl mit aus dem Krieg gebracht haben, aus Aleppo. der weit über 80 war, künstlicher Ausgang, ganz schwierig. Und sie beknien ihn, er soll ihn mitnehmen im Auto. Und er sagt, das darf ich nicht, das kann ich nicht. Und der Zug rollt ein und er erzählte mir diese Geschichte. Und die Türen gehen auf und aus den Türen steigt erstmal niemand aus. Und wir verstehen nicht, warum niemand aussteigt. Und ich sehe, wie eine Bewegung in diesem Zug stattfindet. Und das Erste, was wir sehen, ist, dass über die Köpfe der Menschen ein Rollstuhl weitergegeben wird. Und der Fahrer sagt, da ist er. Das war für mich ein Wunder. Und deswegen sage ich, das war der schönste Tag meines Lebens, dass ich sowas erleben durfte. Wenn mir das jemand vorher erzählt hätte, hätte ich das für eine dumme Lüge gehalten oder für ein dummes Stück. Und da ich diesen Satz gesagt habe, wiederholen jetzt die Nazis ihn immer wieder über mich und sagen, als der Zug kam, war das der schönste Tag von dem Bahnhofsklatscher. Und dann sieht man, was wir für Fremdenfeindlichkeit und Rassismus und sonst was haben. Das Gefühl, dass dort tatsächlich auch ein Wunder dabei gewesen sein könnte, kann ich diesen Menschen nicht mal erklären. Selbst wenn ich es dann tue, ich habe es ja mehrfach dann getan. Ich habe dann Post von der CDU gekriegt, also die haben es dann auch abgehandelt, die AfD hat es abgehandelt. Es ist immer wieder als politisches Menetekel gegen mich eingesetzt worden. Und ich bleibe dabei. Es war für mich in diesem Moment, als das passiert ist, ein Wunder, weil ich nie geglaubt hätte, dass sowas passieren kann. Und wenn man sowas spürt, muss man einfach respektieren, es hat gerade stattgefunden. Und wenn man später dafür angefeindet wird, auch egal. Es bleibt ein schöner Moment meines Lebens, den ich so nie erwartet hätte.
Das kann man auf jeden Fall mal so stehen lassen. Ganz zum Schluss haben wir eine kleine Überraschung für Sie. Es gibt einen Ehrenpräsidenten dieser Sendung, das ist Burkhard Jung aus Leipzig. Wir sind noch auf der Suche nach einem Vize-Ehrenpräsidenten. Und da wäre die Frage, ob Sie Vize-Ehrenpräsident sein wollen.
Mit Burkhard Jung gemeinsam.
Das ist ja noch heftiger als die Silberlocken.
Ja, aber ich mag Burkhard Jung sehr. Und ich respektiere ihn für seine Arbeit und sage gerne dazu ja.
Das ist eine sehr gute Antwort. Wir haben jetzt noch eine kleine Überraschung. Es gibt nämlich dieses Jahr auch ein kleines Fußballwunder. Ich weiß nicht, ob Sie davon mitbekommen haben. Und vielleicht ist diese Mannschaft auch so ein bisschen in Begriff, dass wir schaffen was Gutes zusammen, eine gute Energie und wir können viel erreichen. Haben Sie eine Idee, wer es sein könnte?
Überhaupt nicht. Weil
diese Saison?
Von Fußball überhaupt keine Ahnung.
Okay, dann freuen Sie sich ganz bestimmt. Wissen Sie eben, wer im Pokalfinale, dieses DFB-Pokalfinale steht?
Ich habe überhaupt keine Ahnung.
Wissen Sie gar nicht? Okay.
Also meine Söhne haben mich gebeten, dass ich bitte zu Fußball immer den Mund halten soll, weil ich hätte wirklich überhaupt keine Ahnung. Gut. Ich wäre nachgewiesenerweise ich bin auch der Einzige, der mit den Vertretern von Rot-Weiß Erfurt und Carl Zeiss Jena reden kann. Ja, weil ich beiden bewiesen habe, dass ich keine Ahnung von Fußball habe.
Okay, denn ich komme aus Ostwestfalen in Nähe Bielefeld und wir sind früher immer auf die Bielefelder Alm gegangen. Und dieses Jahr sind in der dritten Liga. Sie haben eine lange Leidensgeschichte. Zweites Jahr jetzt in der dritten Liga. Eigentlich waren sie Fahrstuhlmannschaft in der ersten und zweiten Liga. Und dieses Jahr haben sie es ins Pokalfinale geschafft und haben sämtliche Bundesligisten rausgehauen.
Und das, nachdem Sie aus dem verschwundenen Bielefeld aufgetaucht sind, aus dem Nichts
erschienen. Das ist überhaupt nicht, erzählen Sie weiter.
Sagenhaft. Nein, ich
bin großartig. Sie sind schon
Bielefeld-Fan. Also ich bin in Bielefeld immer ausgestiegen, wenn ich beim Zug durchgefahren bin, habe Fotos gemacht und habe drunter geschrieben, Bielefeld, es gibt's.
Ja, dann sind Sie erstmal perfekter Vizepräsident dieser Sendung. Sondern wir haben ein kleines T-Shirt. Wenn Sie das möchten, können Sie das gerne bekommen. Der Weg zum Finale für Arminia Bielefeld. Leverkusen haben Sie geschlagen, Bremen. Bielefeld. Da müssen Sie natürlich noch tippen. Bielefeld gegen Stuttgart. Arminia Bielefeld gegen Stuttgart am 24. Mai. Ja klar, ist ja wohl klar. Das ist sowas von klar.
Die ganze Welt hält klar. Bielefeld.
Besser können wir diesen Podcast gar nicht beenden. Ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit. Heute zu Gast bei Milch und Kultur war Bodo Ramelow. Dankeschön.
Gerne. Herzlichen Dank.